Hallo zusammen, hallo Manuela.
Hallo zusammen.
Was kostet eigentlich ein Kind? Ihr habt mir die Frage auf Instagram gestellt und heute liefert mir Antworten. Mit dabei ist Manuela Stirnima, Budgetberaterin bei der Frauenzentrale Luzern. Money Matters, der Podcast von Miss Finance, mit mir, Angela Migund, über alles rund um Geld. Vor der Sommerpause von Money Matters kommen noch mal Fakten. Es geht heute konkret um Zahlen und ich bin schon gespannt, was dabei rauskommt. Kostet ein Kind in der Schweiz wirklich mehr als 1 Million Franken? Die Zahl geistert ja immer wieder rum. Das und weitere Sachen, die ihr auf Instagram gefragt habt, frage ich heute Manuela Stirnima. Hallo Manuela, nochmal. Schön bist du dabei und teilst heute dein Wissen mit uns. Wem dürfen wir heute zulassen?
Ich bin, wie du gesagt hast, Manuela Stirnima. Ich bin ausgebildete Sozialversicherungsfachfrau und Budgetberaterin. Ich arbeite bei der Frauenzentrale Luzern und doziere beim Dachverband für Budgetberatung Schweiz. Ich bin Mami von 2 erwachsenen Kindern.
Sehr gut, also du hast ganz viel praktische Erfahrung, was da für Kosten auf einem zukommen.
Das ist so, genau.
Sehr gut. Ich glaube, wir fangen gerade an und das Thema ist irgendwie, eben, es ist immer so verschiedene Zahlen, die umgeistern. Und etwas, was mich schon mal beschäftigt hat, ist, dass es ja ein Unterschied ist zwischen Kosten, die ich habe, einfach fürs Kind, und dann noch die ganzen Sachen, die anfallen, die Betreuung betreffen. Und du hast mir schon verraten, das nennt man direkte und indirekte Kosten, gell?
Es gibt genau die direkten Kosten und die indirekten Kosten. Die indirekten Kosten sind immer die Kosten, die anfallen oder die wegfallen, weil man eine Pensenreduktion macht. Ein Elternteil oder vielleicht auch beide Elternteile. Das sind natürlich Einbussen bei der Sozialversicherung, die dann später auch sich auswirken. Und das sind eigentlich die indirekten Kosten. Die direkten Kosten sind dann eher eben Betreuung, die ein Kind auch allenfalls Kosten generiert, oder die Betreuung selber. Und die Kosten, die anfallen für das Leben von dem Kind, genau. Mhm.
Fangen wir vielleicht gerade bei dem Teil an, bei diesen direkten Kosten. Wie viel kostet mich jetzt ein Kind pro Monat?
Also wenn man jetzt da so auf einer Kinderkostentabelle das nachschaut oder recherchiert, dann kommt man etwa so aus der Erfahrung mit der Budgetberatung so auf ungefähr 1450, 470 Franken im Monat. Dazu kommen ja dann noch Betreuungskosten allenfalls, wenn das Geschöpfli fremdbetreut wird. Und da können es relativ schnell so zwischen 1600 und 2600 Franken im Monat anfallen, zusätzlich. Genau. Und wenn man das dann so aufrechnet, die zwei Beträge zusammen und dann aufs Jahr und auf die 20 Jahre, dann kommt man dieser Million, die du vorher angesprochen hast, schon sehr nahe. Das ist so.
Ja, ich habe gerade gedacht, das sind ordentliche Beträge, eben je nachdem, wie die Betreuungskosten sind. Und die sind ja, glaube ich, sehr abhängig vom Wohnort. Da sind wir irgendwie schon fast bei 3'000 Franken pro Monat. Mhm. Wird es dann günstiger mit dem Alter wenigstens?
Also ich sage jetzt so, in der Zeit, wo die Kinder in der Schule sind, also in der Primarschule, Oberstufe, dann fällt natürlich die Kinderbetreuung weg. Das ist ja so. Dann haben die Eltern auch Zeit zum Sparen, für wenn dann die Kinder in der Ausbildung sind, allenfalls ein Studium machen. Eigentlich empfiehlt man, dass man schon, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass sie vordenken und schon ein bisschen einen gewissen Betrag auf die Seite tut für die Ausbildung von dem Kind oder vom Kind, ja.
Dass allenfalls dann auch teurere Hobbys dazukommen, die sie haben in diesem Alter, ja, was dann gar nicht schlussendlich mehr so viel günstiger ist unter dem Strich.
Ja, je nachdem. In der Primarschule ist es sicher so, wenn die Kinderbetreuung wegfällt, dass die Kosten, eigentlich sind es dann am günstigsten. Ja. Kann man so sagen, ja.
Okay. Und ist es, also wir suchen jetzt alles Optionen, um das zu optimieren. Du merkst, ist es dann günstiger, wenn ich mehrere Kinder habe? Also gibt es quasi Mengenrabatt wenigstens?
Das müsstest du mit der Kita aushandeln, allenfalls. Das müssen wir mal in Erfahrung bringen bei diesen einzelnen Kitas.
Aber es ist nicht so, dass die Kosten, die ich habe für ein Kind, also jetzt eben zum Beispiel, ja, gutes Essen sowieso nicht. Kleider werden wahrscheinlich leicht günstiger, wenn du nachtragen kannst. Ja. Die Krankenkasse bleibt gleich, egal ob ich eins oder mehrere habe. Also,
es ist sicher so, dass beim ersten Kind ist dann die Veränderung am grössten. Es ist aber auch zu sagen, dass die Eltern haben dann auch ein kleines verändertes Verhalten. Man geht vielleicht einmal weniger auswärts essen, was dann auch wieder so ein bisschen die Kosten kann relativieren kann, die das erste Kind dann auch verursacht in der ersten Zeit. Es ist sicher so, dass ein zweites Kind nicht doppelt so viel kostet und ein drittes Kind dreifach so viel. Das ist nicht so, aber es ist sicher zu bedenken, dass jedes von diesen drei vielleicht allenfalls studieren
will. Du hast schon gesagt, es sind rechte Beträge, die auf einem zukommen. Was sind denn die grössten Posten?
Das ist sicher das Wohnen, wo man muss bedenken, dass die Wohnung, dass man allenfalls eine grössere Wohnung braucht. Allenfalls braucht man auch ein grösseres Auto. Je nachdem, die Gründung einer Familie gibt verschiedene Veränderungen. Natürlich essen die Kinder auch, wo man muss einberechnen muss. Je nachdem, ja, ist das sicher zu beachten, auch mit den Kleidern. Am Anfang, wenn die Kinder noch klein sind, ist es sicher so, dass man auch allenfalls von Kleiderbörsen, Secondhand, Kleider nachtragen oder von Verwandten und Bekannten. Genau.
Wenn ich jetzt, also es ist ja ein mega grosser Betrag, der monatlich auf mich zukommt und der gehört sicher ins Budget. Gibt es irgendwo Richtwert, wo ich mich daran orientieren kann, wenn ich jetzt ein Budget möchte stellen?
Beim Dachverband für Budgetberatung gibt es so Richtlinien, wo alle paar Jahre wieder die Zahlen eruiert werden, wo man so einen Durchschnittswert findet. Das ist unterteilt, wie gross die Familie ist, wie viele Kinder es sind. Und es ist auch nur noch Einkommen abgestuft, dass man so ein bisschen zum Orientieren mal dort schauen kann. Das ist sehr interessant. Hat man so ein eine Richtung davon, genau.
Sehr gut. Ich verlinke die in der Beschreibung des Podcasts, dass ihr dort mal schauen könnt. Das hat doch verschiedene Situationen. Weil ich nehme an, es ist auch wieder sehr individuell, je nach Familie und wie man mit Geld umgeht.
Je nachdem, wie man es von daheim auch mitbekommt oder auf dem Weg ins Erwachsenenleben, das ist sehr verschieden. Genau, das sehe ich auch in der Budgetberatung, die Verschiedenheiten. Ja.
Wenn wir beim Thema Budget sind, bringe ich jetzt doch auch noch das Sparen. Gibt es Sachen, die ich machen kann, dass mich vielleicht das viele Geld, das im ersten Moment ist, nicht umhält oder wo ich einfach optimieren kann?
Also das Budget ist sicher immer auch präventiv, da kann man schon, wenn auch noch keine Familie angedenkt ist, ein Budget machen, dass man weiss, wo das Geld hinfließt und sich nicht Ende Monat muss fragen, wo ist das hin, sondern dass man selber den Geldfluss in der Hand hat. Das würde ich jedem empfehlen, am besten schon in der Lehre. Das kann man schon mit kleinen Kindern den Umgang mit dem Geld erlernen. Ja.
Sparpotenzial für Familie kann ich auch auf dem Budget besser identifizieren wahrscheinlich. Oder ich sehe einfach mal, wodurch mein Geld fließt.
Absolut. Und dann kann man sich auch überlegen, wie kann man es optimieren, wie du gesagt hast. Wenn jetzt zum Beispiel junge Leute in der Ausbildung sind, kann man auch Stipendien beantragen. Das kann man nicht nur dann, wenn man studiert. Das kann man auch, wenn man eine Berufslehre macht. Man kann sich überlegen, dass man in den ersten Lebensjahren von Kindern die Zahnversicherung abschließt, weil das so Zahnkorrekturen doch grössere Kosten generieren. Gewohnheiten überdenken, ob man allenfalls Änderungen vornehmen kann, ohne dass die Lebensqualität sinkt. Man kann Prämienverbilligung anmelden, das ist für die Krankenkassenerleichterung. Die Berechnung wird von der Ausgleichskasse gemacht, wo man auch dort kann online mal schauen kann, ob man Anspruch hätte.
Also einfach mal googeln nach dem Kanton und Prämienverbilligung, dass man bei seinem eigenen Kanton
genau landet. Dass man das mal durchrechnen kann und dann allenfalls anmelden. Das ist sicher auch eine Erleichterung für Familien.
Du hast auch noch gesagt, Änderung vom Lebensstil. Wahrscheinlich kommt eine gewisse Änderung automatisch, kann ich mir vorstellen. Aber hast du noch Beispiele, was du damit meinst?
Ja, man kann, wenn man jetzt noch so einen Ausflug macht und irgendwie mit dem Bändchen in die Berge raufgeht, kann man sich überlegen, ob man ein Picknick macht oder ob man dort oben dann ins Restaurant will. Das sind so Unterschiede, die sicher einschenken Erstens mal kann man noch ein bisschen energielos werden beim Picknick und ist von dem her nicht ein Einbuss von der Lebensqualität, im Gegenteil, aber es ist sicher portemonnaieschonend.
Und wir haben schon mal eine Folge über das Budget aufgenommen. Dort hat deine Kollegin mir da verraten, man tut eigentlich auf 4,2 Wochen rechnen, gell? Also, dass ich nicht den ganzen Monat nehme, sondern dass es den Menschen einfacher fällt, wenn ich es bis auf die Woche runterbreche. Ja. Also, als Wochenbudget sozusagen.
So hat man eigentlich jederzeit den Überblick. Wenn man Mitte Woche sieht, dann hat man schon ein bisschen mehr ausgegeben, als man gedacht hat. Dann machen wir einmal einen Ausflug zu der Gefriertruhe und findet meistens dort Sachen, die man bei den letzten Aktionen gekauft hat. Genau, und hat dann gedacht, dass dann gut bis Ende Woche. Und Ende Woche nimmt man dann für die nächste Woche wieder das Geld für, wo man einsetzen für so Nahrungsmittel, ja.
Ausflug zu der Gefriertruhe klingt sehr gut und könnte auch in der aktuellen Situation mit der Inflation etwas sein, wo man mal dort daheim einen Einkauf in seiner eigenen Gefriertruhe machen kann. Ja. Stichwort Inflation, aber es ist nicht ganz so einfach. Es trifft, glaube ich, vor allem auch Familien jetzt im Moment noch mal mehr, dass alles teurer wird und vor allem auch die Lebensmittel. Oder? Von dem her finde ich die Aufteilung auf die Woche macht schon noch Sinn, weil du weißt genau, wie viel alle zur Verfügung haben, dass es satt wird.
Wie man muss kochen, wie man muss einkaufen, genau. Wie man es ein bisschen steuern, es erleichtert.
Der heutige Input von der Sponsorin von Money Matters, der Bank Claire, ist mit der Miriam Keller. Die Miriam ist Teamleiterin Erbschaftsplanung und selber Mami von 3 Kindern. Hallo Miriam.
Hallo Angela.
Welche Modelle für Familienkonten gibt es, wo du uns könntest vorstellen oder wo je nachdem Sinn machen?
Sehr eine offene Frage, sehr eine schwierige Frage. Ist wirklich also, abhängig von der eigenen Konstellation. Ich in meinem Berufsalltag habe ganz verschiedene Modelle gesehen. Was man oft sieht, ist, dass man zum Beispiel zusammen ein Haushaltskonto hat. Oder man hat ein Steuerkonto, man führt nebenan zum Beispiel auch noch ein Ferienkonto. Also man macht eigentlich mit den Konten das Gleiche, wie man früher vielleicht mit Kuvert gemacht hat oder mit Budgetplanungen. Man tut verschiedene Konti mit verschiedenen Zielen gründen und ansparen. Je länger wie mehr sehe ich aber auch das Modell, dass gerade bei verheirateten Pärchen, wenn sie Kinder haben, beide einfach alles auf ein Konto einzahlen und dann von diesem Konto leben. Also du siehst, es gibt verschiedene Modelle. Ich persönlich, um das zu erwähnen, wir haben ein Haushaltskonto und sonst haben jetzt zum Beispiel der Mann und ich noch separate Konto, wo jeder sein Privatgeld führt. Also es ist effektiv sehr schwierig. Du siehst auch in meiner Antwort, es gibt verschiedene Modelle und es gibt kein richtiges oder ein falsches. Es gibt wirklich etwas, wo Familie eben auch wieder miteinander diskutieren, wenn die Situation eintritt mit der Heirat im Konkubinat oder wenn Kinder auf die Welt kommen.
Hast du noch Ideen für die Verwaltung der Kinderzulagen?
Ja, also Ideen insofern, wenn man es sich leisten kann. Das ist natürlich immer eine Frage vom Budget. Würde ich allen empfehlen, Kinderzulagen gerade auf die Seite zu tun, auf ein Ausbildungskonto. Also, dass man die wirklich auf die Seite tut, sich separieren kann, weil je nachdem, was die Kinder für eine Ausbildung machen, kommt das relativ teuer. Und dann hat man nachher die Gelder zur Verfügung. Und da hänge ich natürlich jetzt gerade noch an. Früher hat man die Gelder vor allem auf die Sparkonten gelegt. Heute gibt es ja wieder ein bisschen mehr Zins. Aber sinnvoll wäre natürlich, die Gelder mit Wertschriften zu kombinieren, weil die doch, wenn das Kind geboren ist und die Ausbildung macht, das Kind irgendwie 16 oder 18 ist, also ein langer Zeithorizont, wo eigentlich für ein Wertschriftensparen würde sprechen. Genauso, da hänge ich jetzt noch gerade ein, ist so ein bisschen das Götti-Konto oder das Grossmami-Grosspapi-Konto. Die möchte ja manchmal auch ein bisschen etwas auf die Seite tun, sogenannte Sparpatzen. Auch das finde ich eigentlich sehr eine schöne Geste. Auch dort würde ich eher nicht Sparkonti machen, sondern das natürlich auch wieder kombinieren mit Wertschriften.
Du hast schon gesagt, Ausbildung ist auch noch ein Thema. Und ich möchte das jetzt gleich noch kurz ansprechen. Weil eine Frage, die gestellt worden ist auf Instagram, ist auch, wie lange zahlen die Eltern für eine Ausbildung? Also wie lange müssen sie da eben Geld zur Verfügung quasi haben oder vorsparen, damit sie einem Kind die Ausbildung ermöglichen
können? Das ist so ein Punkt, wo, also der ist im ZGB ist der geregelt, wo es eigentlich heisst, die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit. Der zweite Abschnitt aber ist dann auch gerade ausgeführt. Die Unterhaltspflicht dauert so lange, bis eine angemessene Ausbildung abgeschlossen ist. Und das kann sehr individuell sein. Das heisst, das kann auch über die Volljährigkeit hinausgehen und ist nicht an eine Jahreszahl in dem Sinn oder an ein Alter gebunden.
Das heisst, bei der Lehre ist es wahrscheinlich relativ einfach. Dann habe ich den Lehrabschluss und dann habe ich eine Ausbildung, wenn ich studiere, bis ich eine Ausbildung habe, wo ich wahrscheinlich meinen eigenen Lebensunterhalt damit verdienen kann, oder?
Ja, wir haben bei der Frauenzentrale eine Fachstelle volljährigen Unterhalt, wo es allenfalls interessant ist, mal mehr über das zu hören im Detail.
Der letzte Punkt, der letzte grössere Teil, den ich noch ansprechen möchte, ist, wie teile ich die Kosten auf, die für Kinder aufkommen in der Partnerschaft, wenn man vor dem ersten Mal Berg steht und dieser neuen Situation, dass da noch ein drittes Geschöpfchen ist, das auch kostet, wie kann ich das ganz praktisch teilen?
Da stellt sich schon mal die Frage, wenn das Kind auf die Welt kommt, sind die Eltern geheiratet oder sind sie nicht geheiratet, leben sie in einem Konkubinat? Das ist schon mal grundlegend ein Unterschied, auch in der Absicherung gegenüber voneinander. Das gilt sicher einmal zu klären, die Eltern, wie das weitergeht, was die Absichten sind. Es wird sicher auch besprochen, wer übernimmt Kinderbetreuung, wird die aufteilt oder tut man das Kind fremdbetreuen. Das sind alles Fragen, die sich natürlich stellen. Es ist sicher so, dass man sich überlegen muss, bei der Kinderbetreuung, dass der betreuende Elternteil einen Einbuss macht, lohnmässig und auch von den Sozialversicherungsbeiträgen. Im Fall von einer Scheidung ist es so, dass die Beiträge aufgeteilt werden würden, wenn man nicht geheiratet war. Das heisst, wenn man in einem Konkubinat lebt, hat man gar nichts von dem Teil, wo der erwerbstätige Elternteil erwirtschaftet hat in dieser Zeit. Das kann wirklich eindrückliche Auswirkungen haben schlussendlich. Im Prinzip ist der ältere Teil, der erwerbstätige ältere Teil, dann auch nicht unterhaltspflichtig gegenüber der Person, die Kinderbetreuung übernommen hat. Und das gilt zu bedenken im Voraus, auch wenn das unangenehm ist, über das zu reden.
Also eigentlich ist mir das wichtigste Takeaway da, also man redet vorher darüber am besten, bevor das Kind auf der Welt ist. Und man bedenkt halt, so blöd wie es klingt, auch die nicht so schönen Fälle schon, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist.
Absolut. Ich denke auch, das kann man dann wirklich, sollte man auch miteinander wirklich besprechen. Der betreuende ältere Teil ist dann auch nicht abgesichert im Fall von einem Hinscheid vom anderen älteren Teil, wenn sie in einem Konkubinat gelebt haben. Mhm. Im Gegensatz zu einer Ehe. In einer Ehe ist man ganz anders abgesichert.
Das ist spannend, wir kommen bei verschiedensten Podcast-Themen immer wieder auf das Ehe-Konkubinat-Thema, weil es einfach langfristig sehr grosse Auswirkungen hat, für was man sich dort entscheidet. Und jetzt reden wir eigentlich über Budget und so Sachen und das ist auch wieder ein Thema. Aber ich glaube, es ist trotzdem mega gut, dass man darüber redet, weil eben gerade beim Thema Altersvorsorge, du hast gesagt, das Kind kostet 1 Million, wenn man die ganzen Ausfälle und alle in der Altersvorsorge berücksichtigt. Und eben dann je nachdem, was man noch für eine Situation vorher hatte. Also das ist ein riesiger Betrag und unter Umständen hat man sich selber nicht abgesichert, oder? Man hat zwar geschaut, dass das Kind gut da steht, dass die Familie versorgt ist, aber man hat irgendwie vergessen, an sich zu denken.
Mhm, bei dem Betrag dieser Million, die du vorher erwähnt hast, sind die direkten Kosten und die Betreuungskosten. Da hat man im Prinzip die indirekten Kosten noch nicht mal dazu gerechnet.
Ah, wirklich? Also das ist sogar noch mehr. Also das heisst, die Ausfälle, und das als Sozialversicherungsfachfrau ist das gerade perfekt, kann ich dich das fragen, die Ausfälle, die jetzt, sagen wir, die Person hat, die betreut, in der Altersvorsorge, wo ja einfach Geld ist, wo quasi fehlt, wo nicht rum ist, das kommt noch mal on top zu dieser Million.
Genau.
Okay. Ich habe jetzt gedacht, wenigstens das ist schon dabei, dass man von einer Million redet. Aber dann ist eine Million einfach wirklich, was das Kind direkt kostet, Essen, Versicherungen, Krankenkassen plus Betreuung.
Ja.
Und Betreuung nicht nur von den Eltern, sondern auch von der Kita. Und
ja, so Kita-Kosten, die anfallen. Natürlich, irgendeinmal gehen sie in eine Ausbildung. Mit diesem Betrag ist einfach so über 20 Jahre ungefähr. Und anfänglich ist es Kita, irgendwann ist es die Ausbildung der Jungen, die kostet. So verändert sich, für was das Kosten sind, aber die Kosten belaufen sich in diese Richtung.
Ich komme nochmal zu der Teilung. Gibt es eigentlich, also wer welche Kosten übernimmt, meine ich damit? Da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Lösungen und ich nehme an, du hast schon ganz viele verschiedene gesehen, aber gibt es eine gesetzliche Vorgabe, wie das gemacht werden sollte?
Also gesetzlich ist ein Konkubinat eine einfache Gesellschaft. Das ist im Prinzip von dem her nicht geregelt. Man kann vieles eheähnlich regeln miteinander, aber es ist sozialversicherungstechnisch kann man das Konkubinat nicht regeln. Die im Gegensatz ist im ZGB geregelt, gleichberechtigt, gleichbeteiligt, wo es auch wirklich eine Grundlage hat. Im Prinzip sind in einem Konkubinat die gemeinsamen Kosten lediglich das Wohnen, das Essen und das gemeinsame Kind.
Mhm.
Und gerade wenn es jetzt so darum geht, wer beteiligt sich wovon an diesen gemeinsamen Kosten, ist es noch interessant, was ist fair?
Mhm.
Ist es fair, wenn 50-50 ist, wo übernommen wird, obwohl vielleicht die Einkommen sehr verschieden sind, obwohl jemand Kinderbetreuung übernimmt? Wo wir dann alle, also dort machen wir auch ganz ein ganz anderes Budget, wo wir auch einen Betrag für die Haushaltsführung und Kinderbetreuung kann vorsehen, soweit das Budget das überhaupt zulässt, dass es überhaupt möglich ist. Und das ist die Bedingung dafür, genau.
Andere Idee ist einfach alles zusammen. Dann ist man eine Partei quasi verantwortlich für das Kind und das Zusammenleben.
Also in einer Ehe ist es so, dass die Einkommen zusammenkommen, dann werden die offenen Rechnungen, die anfallenden Rechnungen gezahlt und das, was übrig bleibt, kann aufgeteilt werden untereinander oder weiter verplant.
Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, so aus seiner Praxis. Aber du siehst so viele Menschen, so viele verschiedene Lebenssituationen. Du hast schon das angesprochen, mit, es ist nicht immer ganz klar, was fair ist und nicht alle verstehen das Gleiche darunter. Was sind so die grössten Challenges, die Familien haben, wenn es an die Kosten geht?
Also überhaupt einmal über das Geld reden.
Mhm.
Machen viele Paare nicht. Und wenn es eine Familiengründung ansteht, wenn man eine Familie gründet, spätestens dann ist es wichtig, dass man über Geld redet. Wir erfahren natürlich auch sehr viel über das Gegenüber, was man hat für eine Haltung gegenüber dem Geld. Und das kann zu Diskussionen führen innerhalb von dieser Beziehung. Es kann aber auch wirken, wenn man nicht über das Geld redet. Also das heisst, gescheiter wir reden über das Geld, als wenn man nicht darüber redet. Aber Geld ist in allen Beziehungen kann das ein heikler Punkt sein.
Hm. Es gibt extra Podcast-Folge darüber, warum man über Geld streitet mit einer Psychologin. Weil es wirklich ein mega grosses Thema ist. Also kann man wirklich gerade das vorstellen. Aber auch wenn man nicht darüber redet, dann ist es ja gleich um und man braucht Geld. Also das ist halt einfach, wir streiten unseren Alltag damit.
Hat auch mit Wertvorstellungen zu tun, für was gebe ich Geld aus oder für was möchte ich nicht Geld ausgeben.
Und wir sind so verschieden geprägt.
Ja, und gerade wenn es dann eine Familiengründung ansteht, nachher muss man miteinander, dann kann man das wie nicht mehr ganz so trennen und dann braucht es einen Austausch darüber.
Und ich kann mir vorstellen, die Situation ist ja schon ein bisschen, sagen wir mal, herausfordernd nicht formuliert, weil gleichzeitig, wie die Kosten steigen, sinkt in den meisten Fällen das Einkommen, oder?
Mhm.
Und dort ist ja schon noch die Frage, so ein bisschen, wie viel gehe ich arbeiten, oder? Wie viel lohne ich fremd betreuen? Wie viel können wir fremd betreuen? Wo du mir auch schon gesagt hast, die Frage ist sehr oft nicht, wie viel möchte ich arbeiten, sondern auch, wie viel kann ich noch arbeiten? Weil Kita-Kosten oder Betreuungskosten einfach in der Schweiz ein enormer Budgetpunkt sind, haben wir jetzt gerade
gehört. Ja. Also wir empfehlen schon den Eltern, dass beide so hochprozentig weiterarbeiten wie möglich. Kann aber auch sein, dass es ein gewisse Zeiten mal weniger Prozent sind, aber dass man dann wieder, wenn sie ins Schulalter kommen, wieder wirklich versucht, das Pensum zu erhöhen. Rein für die Altersvorsorge ist das auch sehr wichtig. Genau.
Eine Frage, die bei mir immer wieder kommt, ist die, ja, aber es lohnt sich für mich gar nicht zu arbeiten, weil die Kita-Kosten sind teurer, als wenn ich arbeiten. Ist das etwas, was ihr auch gehört?
Ja, das ist etwas, was wir auch hören. Das muss man einfach sehen, das geht ja nicht nur einerseits ums Einkommen, sondern es geht auch darum, dass man in der Berufswelt bleibt. Weil irgendwann, da kann man sicher sein, sind die Kinder so gross, dass man wieder ins Berufsleben kann und soll. Auch zum selbstständig bleiben, um sich nicht abhängig zu machen und dass man immer mindestens einen Fuß drin hat. Das ist nicht zu unterschätzen.
Da ich jetzt die Fachfrau vor mir habe, werde ich natürlich nicht abschließen, ohne dass wir die besten Tipps und Tricks aus der Praxis gehört haben. Wenn ich jetzt vor dieser grossen Situation stehe, mit dem ganzen Kinderthema, vielleicht auch mit dem Budgetthema, ja für nicht alle genau gleich einfach ist, was würdest du uns noch mit auf den Weg geben?
Also mit dem Kinderthema, dass man umschaut, meistens so der Kinderwagen ist nach einem Kind noch nicht durch. Das heisst, dass man kann so von diesen Anschaffungen, von diesen Erstanschaffungen, etwas von Verwandten oder Bekannten nachnehmen. Das ist sicher schon ein grosser Punkt, wo man Einsparungen machen kann. Das Budget überhaupt zu erstellen und zu leben, das lässt schon vieles zur Ruhe kommen. Man hat den Überblick. Was sicher auch gut ist, wenn man gezielt einkaufen geht, wenn man weiss, was man kochen will und entsprechend einkauft. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal so vor unserem Schrank stehen, könnte man sich auch überlegen, ob man mal einen Monat, zwei, drei, vier gar keine Kleider braucht eigentlich. Ist eindrücklich, was man dann sparen kann, so kurzfristig?
Ja, kann ich bestätigen. die Challenge hat ja bei mir auch sehr viel ins Rollen gebracht, dass ich wirklich mir selber mal gesagt habe, ich kaufe ein Jahr keine neuen Kleider. Und fleissige Hörerinnen wissen es, ich habe es dann zwei Jahre durchgezogen und es ist so krass. Und der Kleiderschrank ist immer noch voll. Und seitdem konsumiere ich viel bewusster. Also eben, es hat ein grosser Rattenschwanz eigentlich gehabt. Nicht nur, dass ich Geld gespart habe, sondern dass ich eigentlich jetzt langfristig anders damit umgehe. Von dem her, diesen Tipp kann ich wirklich nur unterstreichen. Danke dir vielmals, Manuela, dass du dir Zeit für unsere Fragen genommen hast. Und Budgetberatungen gibt es in der ganzen Schweiz an verschiedenen Standorten. Ich verlinke euch die Homepage vom Dachverband Budgetberatung Schweiz in der Beschreibung des Podcasts. Ich habe es schon kurz erwähnt, Money Matters macht Sommerpause. Wir hören uns Mitte August wieder mit neuen Themen. Und bis dann genieße ich den Sommer, die warmen Übungen. Und falls euch langweilig ist, gibt es ja schon 70 Folgen, die ihr nachhören könnt oder nochmal hören. Tschüss zusammen!